Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der Grand Prix von Mexiko liegt hinter uns und es gibt doch einiges zu besprechen und das tue ich heute nicht alleine. Mein Name ist Dennis Lewandowski. Nein, an meiner Seite mein Taco voll mit Liebe und Glück, Kevin Scheuren.
Arriba! 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 Hi Dennis, grüßt euch alle.
Hallo Kevin.
Ich bin wieder verschreckt. Die ersten schon wieder, haben schon wieder ausgemacht. Ich habe schon wieder einen negativen Kommentar geschrieben. Ja, kann man nur so schreien am Anfang. Ja, das war zuständig bei Sky.
Ja, aber jetzt, das Gute ist, jetzt sind wir alle wach und bereit, über den Grand Prix von Mexiko zu sprechen, Kevin. Meine erste Frage, bevor wir gleich natürlich, wie traditionell immer, zu den Gewinnern und Verlierern dieses Wochenendes kommen. Eine Sache ist mir gestern aufgefallen, die hat mich wirklich gestern extrem belastet. Und wir haben auch im Watch Together auf unserem Starting Grid Discord drüber gesprochen. Kevin, wie fandest du die Regie gestern? Ich habe ja geunkt, die Monaco-Regie von damals, die hat nochmal einen Ehrenlauf bekommen und durfte in Mexiko ran. Einiges verpasst, oder, vom Rennen? Wie findest du es oder fandst du es?
Es war schon wild, ne? Also teilweise wirklich hanebüchene Schnitte, dann einige Aktionen einfach komplett verpasst, uns nicht gezeigt. Also für mich mit am schlimmsten war eigentlich dieser Boxenstopp-Moment, als Behrmann, Piastri und Russell zusammen an die Box gekommen sind und sie irgendwie bei irgendwem hängen geblieben sind. Ich weiß gar nicht mehr, bei wem von den dreien und wir gar nicht gesehen haben, wer jetzt vorne ist. Oder was? Ich weiß nicht, wer es war. Auf jeden Fall gab es irgendein Boxenstopp-Duell, ist ja auch egal.
Ich glaube, Piastri war Dauer im Bild, genau.
Irgendwie ja. So. Und ja, auch der Start, es war alles sehr. Ich meine, es ist auch viel passiert. Man muss es zu ihrer Ehrenrettung sagen. Es ist wirklich viel passiert und man hat es ja auch bei Sky gehört. Also, Sascha und Ralf waren ja auch komplett verwirrt zeitweise und auch wir bei uns bei Formel 1.de in der Redaktion haben geschrieben, die Verwirrung ist verwirrt, weil also niemand mehr wusste, wer wo, wann, wie war und dann auch noch die Stewards, die nicht chronologisch ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, sondern irgendwie zurückgegangen sind in der Zeit dann wieder und hast du nicht gesehen. Ich glaube, der Fehler liegt darin, dass sie dieses Feedback sehr ernst genommen haben, dass die Leute keine Freundinnen mehr sehen wollten und Action sehen möchten. Und ich glaube, sie verheddern sich da so ein bisschen in, wir wollen alles zeigen. Ja, dann gehen auf einmal links noch zwei kleine Bildschirme auf, die du siehst. Dann hast du noch den großen Bildschirm, da kommt dann eine Wiederholung. Dann siehst du plötzlich den Carlos Sainz, der ja gejammert hat, dass er nicht zu sehen ist. Also ich weiß nicht, es ist auch unfassbar schwer, es allen recht zu machen. Ne? Also ich würde gerne mal so einen Tag in dieser Regie verbringen, weil ich mir halt wirklich nicht vorstellen kann, dass das ein leichter, ein einfacher Job ist. Aber ja, es gab schon bessere Tage und ich glaube, dabei kann man es belassen. Aber es war wirklich so, der Grundtenor dieses Grand Prix am Sonntag war ja wirklich Hektik pur und der hat sich durch die gesamte Übertragung durchgezogen.
Ja, definitiv. Also ich kann für meinen Teil nur sagen, was ich am schockierendsten fand, war wirklich, als auf einmal Oli Behrmann auf dem vierten Platz war und wir alle nicht wussten in dieser Watchparty, wie ist denn der da hingekommen? Ich dachte im ersten Moment, der wäre schon überrundet worden, war schon an der Box oder so, weil klar, bei dem Startgemenge vorne hat man ja auch nicht so auf ihn geachtet, ehrlicherweise, wie gut er sich da schon vorher positioniert hat. Und dann wurde es einfach nur wild. Aber ja, immerhin, du hast es gesagt, keine Freundin mehr, kein Gossip mehr in der Regie. Das,
ich finde das gar nicht so schlimm. Also da hängen sich ja auch manche echt dran auf, ne, dass sie die Freundinnen zeigen. Wenn es halt passt ins Renngeschehen oder wenn jetzt eine Freundin gerade total angespannt ist, weil ihr Freund in einem heißen Duell ist, wie vor ein paar Jahren mal die Freundin von Charles Leclerc in Monaco, weil nicht klar ist, schafft es Charles jetzt in Monaco zu gewinnen. Ich finde, das ist doch was ganz anderes. Aber das Freundinnen zeigen, um die Freundin zu zeigen, das ist halt irgendwie blöd.
Und ja.
Ich glaube, so geht es aber mit allen. Also ich habe auch gerne Papa Behrmann gesehen. Ja, da kann man auch drüber diskutieren. Muss man den Vater von einem Fahrer zeigen? Ich finde, all das, was Emotionen zeigt, das kann man zeigen. Und das sollte man auch zeigen. Und was dann auch in die Dramaturgie des Rennens passt, dann hat doch da keiner auch was dagegen. Aber ich glaube, in Singapur war es einfach inflationär, dass jede Frau mal eingeblendet. Aber das wäre auch vollkommen egal gewesen, ob es jetzt eine Frau gewesen wäre, ein Vater oder irgendwelche Fans. Ja, es sollte passen. Und das ist ja auch die Aufgabe der Regie, das irgendwie so hinzubekommen.
Ja, das glaube ich auch. Also wie gesagt, das soll jetzt auch nicht den Eindruck vermitteln, dass zumindest ich in meiner Person da jetzt per se irgendwie was dagegen habe, dass man da Freundin einblendet. Aber es sollte halt schon passen. Kevin, du sagst es gerade so, diese emotionalen Dinge, da ist das ja auch ultra spannend. Und genauso wie die Freundin, du sagst es auch, wollen wir auch in diesen Situationen dann die Eltern mal sehen. Das ist ja das. Aber wie du schon sagst, in Singapur hatte man das Gefühl, dass es darum ging, möglichst viele Menschen, die irgendwie da in den Boxengassen versammelt sind, mal einzublenden. Aber sei es drum, ich denke, wir haben die Regie ordentlich abgesprochen und jetzt können wir über den Mann sprechen, der, und ich habe für mich ein Wort notiert, denn ich fand, gestern war es soweit, der gestern eine weltmeisterliche Performance abgeliefert hat und mit dieser weltmeisterlichen Performance auch Platz 1 in der Weltmeisterschaft übernommen hat. Wir reden über Lando Norris. Ganz kurz die Zahlen, Daten und Fakten in der Qualifikation und im Rennen. Erster. Ein nahezu fehlerfreies Rennen, das kann man, glaube ich, sagen, weil Lando Norris nicht allzu viel im Bild war. Das heißt, es gab keine Wiederholungen auf irgendwelche Verbremser und keine Probleme, die irgendwie zu sehen waren. Also Lando Norris hat gestern genau das gemacht, was er machen muss, wenn er Weltmeister werden will. Genau das, was über weite Strecken im Duell mit Oscar Piastri in dieser Saison auch gefehlt hat, nämlich die Nerven zu behalten, da zu sein on point in den Sessions, in denen es drauf ankommt, nämlich in Q3 und dann im Rennen. Und somit hat er sich jetzt mit 357 Punkten vor Oscar Piastri in der Weltmeisterschaft geschoben. Der Vorsprung ist aktuell denkbar knapp, ein Punkt. Aber ich glaube, Kevin, für die, und wir haben ja viel darüber gesprochen, gerade Lando Norris und das Thema mental. Ich glaube, für das, was im Kopf sich abspielt in diesem WM-Kampf, war das gestern wirklich Wolke 7 und Heiterkeit, weil das war das, was es so dringend für Lando Norris brauchte.
Ja. Das ganze Wochenende über. Ne? Also nach dem zweiten freien Training war es eigentlich sein Wochenende, weil er das erste Freitraining ausgesetzt hat. Also man kann nichts beanstanden an der Leistung von Lando Norris. Es war nahezu perfekt, wenn nicht sogar perfekt. Es war weltmeisterlich, du hast es schon gesagt. Und das haben wir ja gesucht. Genau diese Leistung haben wir gesucht bei Lando Norris. Dieses Weltmeisterliche, diese Begründung, warum man daran glauben soll, dass Lando Norris Formel 1 Weltmeister wird. Weil so viele Leute ja über Verstappen sprechen. Und gar nicht über Lando Norris, der ja Zweiter war und jetzt dieses Wochenende die Führung übernommen hat. Aber woran lag das? Weil ich glaube, viele Leute nicht diesen Glauben daran hatten, dass Lando Norris Weltmeister werden kann. Klar, die Norris-Fans haben diesen Glauben nie verloren. Aber es schien jetzt nicht so, dass er derjenige welche ist. Und jetzt scheint es so zu sein. Und das war dieses Mexiko-Wochenende, war in der Gesamtheit, glaube ich, genau das Wochenende, was er jetzt gebraucht hat. Ein Wochenende, eigentlich auch schon im Vergleich zu den anderen Wochenenden nicht viel unterschiedlich. Also man muss Norris auch zugutehalten, dass er schon die Wochenenden davor richtig, richtig stark war. Aber das jetzt auch so komplett zusammenzubringen, während sein Teamkollege schwächelt, er diese Punkte aufholen kann und die Führung in der Weltmeisterschaft übernimmt, ja, besser hätte es nicht laufen können. Also er hat sich aus dem Gröbsten am Start rausgehalten, hat die Situation gut gelesen, hat das Rücküberholen von Charles Leclerc gut gemeistert, ist dann vorweggefahren, ich glaube über 30 Sekunden Abstand, also ja, krasse Leistung von Lando Norris und ja, er hat wirklich gezeigt, er kann Weltmeister werden und jetzt bin ich gespannt, ob er die Rolle des Gejagten auch so gut annimmt wie die Rolle des Jägers, weil da haben wir bei Oscar Piastri gesehen, das ist dann vielleicht doch nochmal was anderes.
Ja, definitiv. Was natürlich das Ganze ein klein wenig zumindest in der Außendarstellung geschmälert hat, war dann die Reaktion der Fans, Kevin. Glaubst du, das ist gar nicht mal so sehr Lando Norris als Person? Klar, es gab auch diesen negativen Kommentar, den man ihn in Mexiko noch über Checo Perez auslegt, als er sagte, Verstappen hat keinen Teamkollegen, der ihn herausfordert. Aber glaubst du, diese Reaktion, die wir dann hinterher hatten, nachdem Lando Norris da ausgestiegen ist, dass das vielleicht jetzt auch so ein bisschen die Früchte dieses Papaya-Baums ist, den McLaren da eben mit diesen Papaya-Rules aufgestellt hat?
Was ich ja geil finde, ist, dass Sergio Perez ja selber gesagt hat, dass jeder, der da hingeht, untergehen wird. Also, ich weiß nicht. Ja, diese Buhrufe. Ich bin mal gespannt. Also ich wüsste wirklich gerne, ob das Fassade ist, die er da aufgesetzt hat in der Pressekonferenz und gesagt hat, ich kann nicht aufhören, wenn Leute mich ausbuhen. Also ich kann nicht aufhören zu lachen, wenn Leute mich ausbuhen, weil das so absurd ist. Und weil er die Situation ja vielleicht auch irgendwo so als Öl für sich selber nutzen kann, für die Flamme, die da brennt. Ja, Aber ich glaube, das macht ja nichts mit ihm. Ne? Also das ist jetzt auch zweitrangig, ob jetzt die Fans ihn ausbuhen oder nicht. Oder ob die Fans glauben, dass in irgendeiner Umfrage, wenn gesagt wird, dass bei McLaren man eher Norris präferiert als Weltmeister, das ist ihm noch vollkommen egal. Ja, ihm geht es jetzt darum, wirklich Weltmeister zu werden. Ich weiß nicht, die Buhrufe an sich finde ich halt unnötig. Ja, ich glaube, das gehört sich einfach nicht. Wenn ich ein Problem damit habe, wer da gewonnen hat, dann bin ich entweder ruhig, ja, oder ja, dann bin ich halt ruhig. Aber ausbuhen für so eine Leistung an so einem Wochenende. Aber die mexikanischen Fans sind ja so, muss man sagen. Ne? Das ist jetzt nicht das erste und das letzte Mal, dass sie sich einen auspicken, den sie buhen. Das ist wie beim Lucha Libre, wie beim Wrestling. Der eine ist der Technico, das ist der Gute, das Babyface. Der andere ist der Rudo, also der Böse, der Rüde, das Heel. Ja, und das war dann Lando Norris an dem Tag. Ne? Gefällt, dass er eine Maske aufsetzt und einmal so, auf YouTube könnt ihr das sehen, irgendwie die Leute so anfeuert, nochmal ein bisschen mehr zu geben. Also ich glaube, die Rolle nimmt er gut an. Und wenn er jetzt für die Leute der Bösewicht ist, dann ist es ihm, glaube ich, vollkommen egal, weil am Ende ist es ganz auch beim Wrestling ja auch so, finden die Leute die Bösewichte eigentlich viel, viel cooler. Und wenn er dann Weltmeister wird, dann ist der Erfolg vielleicht nochmal umso süßer, sich auch über all diese Kritiker hinwegzusetzen, die das jetzt auch hinterfragen, ob es nicht McLarens Wunsch ist und dass sie da in die Richtung arbeiten, dass Oscar Piastri nicht Weltmeister wird, sondern er.
Ja, jetzt habe ich noch eine etwas steilere Frage, Kevin. Lando Norris führt die Weltmeisterschaft, wie gesagt, jetzt mit einem Punkt vor Oscar Piastri an. Und jetzt kommt wieder mein super Rechenspiel. Es sind, glaube ich, 36 hin zu Max Verstappen, wenn ich mich nicht gerade auf die Schnelle verrechnet habe. Ja. Meine Frage, Kevin, was glaubst du, wer ist jetzt, wo Lando Norris die WM anführt, sein ärgster Konkurrent in diesem WM-Kampf? Oscar Piastri oder Max Verstappen?
Lando Norris.
Mit der Antwort habe ich nicht gerechnet.
Lando Norris.
Magst du die ausführen?
Lando Norris ist ein einziger, also echter Konkurrent. Weil alles steht und fällt damit, ob er diese Leichtigkeit und dieses Mojo, was man ja auch immer so gerne nimmt als Wort, mitnehmen kann. Wenn er das mitnehmen kann, in der Form, in der er aktuell ist, ist er für mich uneinholbar und wird Weltmeister. Wenn er das nicht hinbekommt, wenn dann nochmal ein Bruch kommt, und da muss man ja auch wirklich sagen, es ist bei McLaren, bei beiden wirklich so ein bisschen sich entgegengesetzt auf und abgegangen. Ja? Jetzt scheint am Auto alles für Norris zu sein. Kann er das jetzt durchziehen bis zum Saisonende? Dann glaube ich tatsächlich nicht, dass Oscar Piastri da nochmal rankommen kann, weil die Pace von Piastri einfach echt nachlässt. Liegt es bei Piastri vielleicht am Motor? Liegt es bei Piastri vielleicht am Chassis, weil er irgendwas kaputt gegangen ist? Das sind alles Sachen, die werden wir dann in den nächsten Wochen sehen, wenn da irgendwas gewechselt wird. Aber für mich ist klar, solange Lando Norris bei sich bleibt und die beiden McLaren sich nicht auf der Strecke begegnen und es nicht doch dazu kommt, dass sie mal beide Nuller schreiben, dann glaube ich, dass Lando Norris Weltmeister wird. Das ist, weil er ist der Schnellere. Er ist der Schnellere, auch wenn manche das nicht einsehen wollen. Er ist an Spitzentagen besser als Piastri, auch wenn einige das nicht einsehen wollen. Und ich glaube, dass wenn er das jetzt hinbekommt, und Brasilien wird das schon mal ein schöner Gradmesser sein, weil da kann ja auch alles passieren, wettertechnisch und vom Rennenverlauf her auch, dann wäre das schon ein richtig, richtig großer Schritt Richtung Weltmeisterschaft. Also für Verstappen war das nicht gut. Piastri hat jetzt einen Punkt Rückstand, das ist natürlich alles offen, ja. Aber ja, dieser Teufelskreis, in dem er sich jetzt befindet, der Gedanken und der Überlegungen, all das, was Norris hatte vor ein paar Monaten, hat jetzt Piastri. Und wann sollte dir das nicht passieren? Am besten in der Crunch-Time, wenn es darum geht, Weltmeister zu werden. Also da bin ich sehr gespannt. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, für mich ist der größte Konkurrent für Lando Norris, Lando Norris.
Okay. Ja, ich habe tatsächlich bei Lando Norris nur noch eine Sache, auf die ich jetzt wirklich auch gespannt vorausblicke. Mexiko war er jetzt einfach uneinholbar für die Konkurrenz. Was ich noch spannend finde, wenn es dann tatsächlich nochmal zu Duellen auf der Strecke kommt. Da hat er bisher im Jahr, das muss man glaube ich schon so sagen, oftmals den Kürzeren gezogen. Er ist in Austin sehr lange gegen Charles Leclerc und in den Duellen mit Piastri und Verstappen auch öfter. Glaubst du, dass er vielleicht auch mit dem nötigen Selbstbewusstsein, was er sich in Mexiko jetzt sicher geholt hat, vielleicht auch da anders auftreten wird, wenn es dann zu einem Duell kommt? Brasilien ist ja zum Beispiel eine Strecke, wo ich jetzt mal glaube, dass er da vielleicht nicht so wegfahren kann und es da vielleicht auch mal ein bisschen enger wird. Wir haben eine wesentlich, eine Strecke, wo wesentlich mehr auf der Straße passiert, wo auch Überrundungen viel mehr wieder ausmachen. Wie schätzt du da ihn da ein jetzt für die nächsten Rennen?
Ich glaube, er ist jetzt stabil. Ich glaube, er ist jetzt stabil und weiß auch diese Situation gut zu lesen. Und es bleibt ja dabei, also gerade in Duellen gegen Piastri, es darf ja nichts passieren. Ne? Auch es ist nur ein Punkt. Also, und er weiß ja, wie der Hase läuft, auch mit Piastri im eigenen Team. Und auch drumherum, ich glaube, dass der jetzt eine Weitsicht hat, die er vorher vielleicht gar nicht so hatte, auch bedingt durch seine Lockerheit. Und deswegen glaube ich, dass die Gefahr, dass in diesen Situationen, die du beschrieben hast, ein bisschen geringer geworden ist, weil Norris gerade super stabil wirkt. Und klar, das kann sich schnell ändern, das wissen wir, gerade im Profisport. Auf einmal klappt es dann doch nicht, Tagesform schlecht und schon hast du den Salat. Aber für den Moment, Stand jetzt, würde ich sagen, der ist auf allen Ebenen bei sich und das wird ihm auch da helfen.
Wunderbar, dann werden wir das natürlich beobachten. Nächste Woche, wenn wir auf den großen Preis von Brasilien vorausschauen, werden wir da auch bestimmt noch das eine oder andere Gedankenspiel zu haben. Wo wir jetzt uns mal Gedanken drüber machen sollten, Kevin, ist, was passiert, wenn wir hier im Podcast jemanden abmahnen? Denn meistens folgt dann eine Reaktion. Und ich darf das zweite Mal in Folge nach unserem Rant Ferrari bei den Gewinnern des Mexiko Grand Prix begrüßen. Ferrari holt sich Platz 2 in der Konstrukteurs-WM, holt 22 Punkte, allen voran Charles Leclerc, der einen wirklich guten und ich wollte gerade fast sagen, einen ungefährdeten zweiten Platz, aber das war er ja nicht. Wir hatten am Ende, da werden wir später nochmal drüber sprechen, ja noch ein hartes Duell oder ein spannendes Duell mit Max Verstappen, aber Charles Leclerc holt den zweiten Platz. Lewis Hamilton war in der Qualifikation auch wirklich gut dabei, hat in der Qualifikation den dritten Platz geholt, dann aber leider im Rennen durch Punkte, die wir später noch ansprechen werden, Kevin, einige Punkte eingebüßt. Nichtsdestotrotz hat man sich nun, ich schaue gerade mal, mit auch einem Punkt vor Mercedes geschoben, 356 zu 355 Punkte. Und das Muster, was wir bereits 2024 hatten, scheint wieder aufzutreten. Ferrari findet zum Ende der Saison dann doch wieder zur Stärke. Und das bringt mich jetzt, bevor wir dann nochmal vielleicht auch auf die Leistung besonders von Charles Leclerc eingehen, zu einer Frage, Kevin. Glaubst du, Ferrari kann vielleicht doch noch ein Rennen gewinnen?
Boah, das ist aber, also heute kommen die harten Fragen, ne? Ich merk das schon. Ich bin immer noch skeptisch. Bin immer noch skeptisch, dass das reicht. Weil ich auch noch skeptisch bin, ob dieser Ferrari-Aufschwung über Mexiko hinausgeht. Klar, er ging jetzt auch ein bisschen seit Austin, ja, das stimmt. Also seit Samstag in Austin geht's eigentlich gut. Aber was machen wir denn, wenn in Brasilien Mercedes wieder vor ist? Russell wieder vor ist, ne? dann ist das alles wieder sehr schnell Makulatur. Und deswegen, um dir eine Antwort zu geben auf deine Frage, nein, ich glaube nicht, dass Ferrari diese Saison ein Rennen gewinnen wird.
Okay, aber was sagst du denn zu Charles Leclerc? Wir werden später ja nochmal über Lewis Hamilton sprechen müssen, mehr oder weniger. Aber kommen wir jetzt mal auf die, ja, ich nenne ihn einfach mal die Ferrari-Speerspitze, denn die großen Punkte hat bisher in dieser Saison meist er geholt. Wie schätzt du diese Leistung ein und vor allen Dingen, wie hoch bewertest du diesen Moment des Wiederdaseins bei Charles Leclerc nach einer wirklich, ja, ich glaube auch nervenaufreibenden Saison für ihn, da es ja wirklich nicht voranging und mich persönlich beeindruckt das immer wieder, wie er in diesen Momenten, wenn mit dem Auto aber wieder irgendwas geht, er sofort wieder bei der Musik ist. Also was sind deine Gedanken zu Charles Leclerc?
Ja, Charles Leclerc ist für mich nach wie vor unangefochten, einer der besten Fahrer in der Formel 1 und wenn alles passt und wenn das funktioniert, dann sieht man das auch. Wenn es allerdings nicht passt, sieht man auch, wie sehr ihn das ärgert und dann ist er auch in seinem Kopf und dann ist er nicht mehr Herr all seiner Sinne und auch nicht Herr seiner größten Lust, glaube ich. Aber vielleicht macht das auch die großen Fahrer aus. Ja, auch Max Verstappen fährt ungern um die Plätze 7, 8, 9, auch wenn er selber sagt, er gibt dann immer alles, aber da haben wir ja diese Saison auch schon Momente gesehen, wo das nicht der Fall war. Und bei Leclerc ist das ähnlich. Und ich glaube, dass sich Ferrari darauf verlassen kann, dass wenn sie ihm ein Auto hinstellen, was seinen Ansprüchen genügt, er das auch zurückzahlen wird. Und das hat er auch an diesem Wochenende wieder gemacht. Man muss jetzt fairerweise sagen, er hat natürlich ein bisschen das Glück gehabt, dass er am Start die frischen, weichen Reifen drauf hatte, weil Hamilton ist eigentlich besser weggekommen, muss man fairerweise sagen. Nur dieser kleine Vorteil mit den frischeren, weichen Reifen, ich glaube, das hat schon was ausgemacht. Und dann, dass er das abgekürzt hat, die hat den Platz zurückgegeben. Also das sind so Sachen, die sind dann gut gegangen. Ja, die hätten aber auch schlecht ausgehen können, mit einer Strafe ausgehen können. Deswegen sieht das jetzt natürlich auch im Vergleich zu Lewis Hamilton, über den wir später auch noch sprechen werden, weil ja, Ferrari ist grundsätzlich ein Gewinner dieses Wochenendes. Sie haben sich den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung zurückgeholt. Sie haben ein insgesamt gutes Wochenende gehabt. Auch der dritte Platz von Hamilton in der Qualifikation war wirklich gut. Aber dann hätte man eigentlich auch bei der Platzierung bleiben können. Ja, also Leclerc und Hamilton aufs Podium zu holen. Hamilton hat sich selber ein bisschen kaputt gemacht und bei Leclerc, der hatte vielleicht gar nicht so viel Glück am Ende, wie man denkt. Ja, der wurde zwar gejagt von Verstappen und es gab dann eine Phase zu Beginn dieser VSC-Phase, wo Verstappen plötzlich 4 Zehntel näher, also nun statt 9 Zehntel 4 Zehntel dran war, weil er eben das Delta komplett ausgereizt hat. Ja, und dann dementsprechend der Abstand in der Messung so gering war. Ich glaube, Leclerc hätte Verstappen trotzdem verteidigen können. Ich glaube nicht, dass Verstappen an ihm vorbeigekommen wäre, weil das Ding ist, das haben wir bei allen gesehen, ranfahren ist möglich, aber nur entweder bis zu einem gewissen Moment, dann nur ein bisschen darüber hinaus und dann muss schon alles passen, dass du überholen kannst, weil eben der Dirty Air-Effekt so aggressiv war in Mexiko. Und deswegen kann man grundsätzlich sagen, eine gute Leistung von Leclerc, ein bisschen Glück beim Start, auch dass es bei dieser Berührung keinen größeren Schaden gab. Und diese Berührung hat auch er tendenziell ein bisschen eher ausgelöst, meiner Meinung nach, als es Hamilton war. Aber das brauchst du dann auch, ne? Und deswegen, ich glaube, er hat das ja auch selber relativ realistisch eingeschätzt, auch in der Pressekonferenz. Ich glaube, man war schon glücklich, dass man trotz Lift and Coast das gut meistern konnte. Aber Ferrari hat tiefgehende Probleme, die bleiben aber für dieses Wochenende auf jeden Fall ein Gewinner.
Ja, ich muss, da würde ich mal kurz auch einen Schwank von mir erzählen. Gerade beim Thema Charles Leclerc, ich war ja in der letzten Woche in Südfrankreich im Urlaub und habe es mir dann natürlich auch nicht nehmen lassen, mal nach Monaco zu fahren, um mir das da mal anzugucken. Und ich muss sagen, es hat mich auch irgendwie so diesem, ja, schon fast Mythos Charles Leclerc ein bisschen näher gebracht, einfach das mal zu sehen, wo er herkommt und dann auch ein bisschen mehr zu verstehen, was die Bedeutung ist, wenn man in einem wirklich so kleinen Land, es ist ja wirklich klein, geboren wird, dort dann die Chance hat, Formel 1 zu fahren und genau dieses Rennen zu gewinnen. Und da muss ich sagen, das hat mich Charles Leclerc auch noch mal ein bisschen näher gebracht. Und deshalb habe ich ihn auch an diesem Wochenende noch mal ein bisschen genauer auch beobachtet, einfach weil ich das ultra spannend fand, da einfach mal zu sein in Monaco. Und es ringt mir wirklich sehr, sehr viel Respekt ab. Auf der anderen Seite, und das ist ja ein Punkt, was du jetzt gerade eben auch ansprichst, macht es einen dann aber auch immer wieder traurig, eben zu sehen, dass es ja noch diese Probleme gibt. Du sprichst gerade das Lift and Coast an. Wir erinnern uns auch an die Disqualifikation, an die Probleme, die vielleicht zu einer Disqualifikation hätten führen können, wo Charles Leclerc auch in der Saison, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Rennen es war, sagte, gleich haben wir wieder hier ein Problem. Also, ich glaube, da hat Ferrari einen Diamant, von dem sie allerdings irgendwie keinen Gebrauch machen. Schade, schade. Aber für dieses Wochenende, das muss man ganz klar sagen, Ferrari definitiv ein Gewinner. Man hat in der Konstrukteurs-WM Mercedes überholt, sich gut positioniert. Und jetzt müssen wir dann mal schauen, wie es dann in die nächsten Rennen geht. Es geht ja jetzt nach Brasilien. Und ein Team, Kevin, was in Brasilien bereits eine Pole-Position gehalten hat, ist auch unser Sieger dieses Rennwochenendes, denn wir sprechen jetzt über Haas. Haas mit Platz 4, den besten jemals eingefahrenen Platz, egalisiert. Oliver Baermann, Qualifikation Platz 9, im Rennen dann auf Platz 4, abseits von allen Kameras, da im World Feed ja die Wiederholungen des Starts liefen, während er sich dieses Scharmützel, was vor ihm stattfand, zunutze gemacht hat und den Platz dann aber auch nicht wieder hergegeben hat. Was man direkt mal sagen muss, Kevin, fangen wir mal mit Oli Baermann an. der hat ja, das fand ich sehr beeindruckend, die gleiche Strategie gefahren wie vorne die Top-Teams. Der hat auch den Zwei-Stopper gemacht, hat sich da auch nicht irgendwie anders verhalten, ist mit dem Zug reingegangen, hat also dieses Ergebnis aus eigener Pace gesichert. Nicht, weil er irgendwo beim Boxenstopp ein bisschen Glück hatte oder. Wirklich eigene Pace. Am Ende kam Oscar Piastri natürlich auch nochmal ran. Das VSC hat ihm natürlich da auch gut getan, aber ob das alles noch so geklappt hätte für Oscar Piastri, wage ich auch zumindest anzuzweifeln. Von daher, Olli Bearman, eine bärenstarke Leistung. Er war da, als es drauf ankam. Er hat genau das gemacht, was du ja als Mittelfeldfahrer machen musst. Du musst ausnutzen, wenn die vor dir Fehler machen. Und als dieses Knoll rund um Russell, Hamilton, Verstappen da eben sich da gegenseitig regelrecht, ja, von der Strecke gedrückt hat, eine Kurve nach der anderen, da war Olli Bearman da und hat sie alle überholt, in bester Kartfahrermanier quasi. Ja, was sagst du zu dieser wirklich tollen Leistung des jungen Briten?
Schön. Schön, sage ich dazu. Das ist wirklich einfach schön gewesen zu sehen, dass er jetzt auch seine Momente bekommt, wo er zeigen kann, dass er es drauf hat. Ne? Weil er ist ja genau in demselben Loch gewesen, Loch im Sinne von die Art und Weise, wie ich sag mal, er gesehen wird nach der Formel 2 Saison, die jetzt nicht so gut lief bei Prema, genauso wie für Antonelli. Sie kommt trotzdem in die Formel 1, aber die Bedingungen sind natürlich andere. Ne? Er fährt in einem Hinterbänkler-Team oder Mittelfeld-Team und Antonelli fährt in einem Top-Team. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist generell schon gar nicht mal so sehr da. Aber wenn man sich irgendwann mal den Saisonverlauf ansehen wird, dann wird man sehen, dass er eigentlich immer solide Ergebnisse hatte. Ne, es gab jetzt nie so den Moment, wo man sagt, er hatte jetzt irgendwie einen totalen Brain-Fade und hat sich komplett verhackt, sondern das war immer alles recht solide. In der Qualifikation zum Beispiel ist er Ocon auch ziemlich überlegen gewesen in den letzten Wochen und das musst du auch erstmal schaffen. Ocon ist ein beinharter Teamkollege. Ja, also da ist kein Spaß. Obwohl er lockerer geworden ist, muss ich sagen. Also Ocon ist weitaus weniger verbissen als noch zu Zeiten bei Alpine. Und trotzdem musst du es dann an diesen Tagen zu dieser Leistung auch schaffen, bringen. Und er hat das in der Qualifikation schon richtig gut gemacht und dann halt nochmal im Rennen ein bisschen extra. Weil es sind diese Szenen, wie zum Beispiel gegen Max Verstappen. Es sind diese Szenen in der Verteidigung gegen Oscar Piastri, gegen George Russell auch. Ja, die lässt du mal nicht so eben hinter dir. Da musst du arbeiten für. Da musst du aber auch verstehen, wie weit kannst du es treiben, wie weit kannst du die Reifen rannehmen. Inwiefern musst du ihn auch mal kommen lassen, um diesen Dirty Air-Effekt auszulösen, um dann auch wieder wegfahren zu können. Weil er hatte natürlich das Glück, dass er durch seine Positionierung sehr häufig freie Fahrt hatte, Olli Bearman. Und das hat dir natürlich extrem geholfen in diesem Mexiko-Rennen. Aber trotzdem diese Überlegung immer zu haben, was kann ich tun, um den anderen vielleicht ein bisschen das Leben schwieriger zu machen. Und ich bin da bei dir. Ich glaube nicht, dass Piastri ihn bekommen hätte. Das ist der gleiche Fall wie bei Verstappen und Leclerc. Ich glaube, es hätte am Ende einfach nicht gereicht, ja, weil dieses Vorbeifahren total schwierig ist. Sei es drum, er hat sich dieses Glück auch ein bisschen verdient, dass das VSC kam. Er hat sich das erarbeitet an dem Wochenende und er hat sich das auch in den letzten Wochen erarbeitet, dass er jetzt auch an Ocon vorbei ist in der Fahrerweltmeisterschaft. Und naja, was viele vergessen, das ist ein Ferrari Junior, der wird irgendwann mal in diesem roten Renner sitzen. Und ich glaube, wenn Leute da draußen eine Bestätigung gebraucht haben, dass er Formel 1 fähig ist und auch fähig ist für diese Leistungen, auch gegen Topfahrer, da habt ihr eure Bestätigung. Und ich glaube, das wird ihm extrem gut tun. Ich habe mich gefreut, wie seine Familie sich mit ihm gefreut hat, diese Emotionalität. Ich mag das. Ich habe mich so ein bisschen an Jensen Buttons Papa erinnert, wie Papa Bearman ihn dann in den Arm genommen hat und geherzt hat. Diese wirklich herzallerliebsten Bilder mit der Freundin, die aufgelöst war in Tränen vor Freude, weil da merkt man, was dieser ganzen Familie dieses Unterfangen bedeutet. Und dem wünsche ich nur alles Gute und hoffe, dass das jetzt bis Saisonende auch so weitergehen kann. Und dann bin ich sehr auf den Haas 2026 gespannt und ob dann auch die Schonfrist bei Esteban Ocon endet. Ne? Und wir vielleicht auch nochmal da ein bisschen was sehen, wo er auch teamintern nochmal ein bisschen härter durchgreifen muss, zum Beispiel auch bei Duellen.
Ja, was ich auch sehr spannend finde, Kevin, musste man sich tatsächlich, wo du gerade auf den WM-Stand ansprichst, Olli Bearman ist auch nur 5 Punkte von Fernando Alonso weg. Der hat jetzt sicher bei Aston Martin auch keine Granatensaison aktuell, aber finde ich, ist trotzdem mal ein Fingerzeig, dass Olli Bearman doch ganz ordentlich gepunktet hat. Esteban Ocon, 3 Plätze dahinter auf dem 16. Platz mit 30 Punkten. Also da hinten geht es sehr eng zu. Kommen wir mal zum Franzosen, Kevin. Er hat gestern auch gepunktet. Das war für Haas, glaube ich, im Kampf um die Konstrukteurs-WM auch enorm wichtig. Man konnte nämlich gestern mit den 14 gesammelten Punkten Sauber überholen. Dort hat man jetzt 62 Punkte auf Platz 8, Sauber mit 60 Punkten auf Platz 9. Der Abstand zu Oli Bearman war aber natürlich schon groß. Jetzt haben wir gestern auch so ein bisschen in unserem Discord während des Rennens darüber gesprochen, wie man diesen doch großen Abstand gestern einsortieren muss. Ich habe zum Beispiel gesagt, ein Punkt, den du ja auch gerade sagtest, Bearman hatte viel freie Fahrt. Ocon war natürlich immer im Verkehr. Oli Bearman hatte eben diesen Moment, in dem er durchschlüpfen konnte und dann voranfahren könnte. Aber man muss auch sagen, Bearman scheint so langsam oder scheint aktuell Ocon immer mehr angreifen zu können. Ich bin ehrlicherweise vor der Saison doch davon ausgegangen, dass Ocon da klar der Teamleader sein wird und vielleicht auch ein Bearman so ein bisschen daran führen kann. Das hat sich nicht bestätigt. Wie würdest du da die Situation rund um Esteban Ocon am Sonntag und vielleicht auch in Gänze beim Haas-Team einordnen?
Also ich bin da bei dir. Ich glaube, dass der Verkehr Ocon sehr schlecht bekam und dass es dann natürlich unweit schwieriger war, noch weiter nach vorne zu fahren. Aber wenn man einfach jetzt mal abrechnet, dass Bearman eine Überleistung gezeigt hat an diesem Wochenende, die ja auch von Glück geprägt war, die aber auch einfach, naja, irgendwie dann zustande kam, wie es zustande gekommen ist, und Ocon kommt auf Platz 9 rein, dann ist das ja eigentlich das Normalergebnis. Also, wenn man das jetzt mal rational betrachtet. Ne? Also, Haas ist ja kein Team, was dauerhaft auf die Plätze 4 oder 5 vorfährt, sondern das sind dann die Wochenenden, die dann besonders sind und die dann auch in Erinnerung bleiben. So ein bisschen das, was Mick ja auch gefehlt hat, muss man fairerweise sagen, als er bei Haas war, so diese Momente, weil die bleiben den Leuten in Erinnerung. Entweder bleiben die Sachen in Erinnerung oder die Crashes. Weil es ist halt ein Extrem. Es ist auch ein Extremsport, muss man ja fairerweise sagen. Und von daher, glaube ich, muss man Ocon gar keinen Vorwurf machen. Also Ocon, deswegen ist für mich Haas komplett auch ein Gewinner an diesem Wochenende, weil Ocon für die Situation, in der er sich befunden hat, mit seinem Startplatz, weil am Samstag war der Abstand zwischen den beiden ja gar nicht mal so groß. Ja? Und im Rennen ist es bedingt durch die verschiedene, Strategie kannst du ja jetzt nicht sagen, aber du weißt, was ich meine, ne? Durch die Umgebung, in der sie sich
befinden. Ja, Track Position, ne?
Track Position, danke schön, das ist das Wort. Bist du natürlich ein bisschen gelackmeiert, wenn du eben im Verkehr hängst. Und dafür hat Ocon das richtig gut gemacht. Und deswegen glaube ich, dass seine Position bei Haas wirklich gut ist. Es ist auch eine gute Saison von Haas, ist eine gute Saison von Ocon und Bearman. Und das Schöne ist, ich glaube, beide haben noch mal ein bisschen mehr im Köcher für nächstes Jahr, wenn die Entwicklung des Autos weiter so positiv vorangeht. Also von daher muss er sich keine Gedanken machen. Für Ocon selber, glaube ich, wird es halt, wenn wir am Saisonende draufschauen und die Abrechnung machen, glaube ich, schon interessant, wie das Teamduell sich zeigt, die Punkte sich zeigen. Weil eigentlich bist du schon davon ausgegangen, dass der Ocon den Bearman schlägt. Also ich glaube, die meisten zumindest. Und das wäre dann schon der erste Schlag ins Kontor für Esteban Ocon. Aber nochmal, das ist einer, der ist mit allen Wassern gewaschen. Wenn es sein muss, dann wird er auch diese Saison schon mal den Daumen drauf halten, wenn man jetzt merkt, okay, das geht so weiter. Aber, to be fair, Oliver Bearman ist eines der größten Talente der letzten Jahre, die in die Formel 1 gekommen sind. Und das zeigt er. Und ich glaube, er ist auch, wenn er ausentwickelt ist, ein wesentlich besserer Formel 1-Fahrer, als es Esteban Ocon in seiner gesamten Karriere gewesen ist. Viel jünger, als es Esteban Ocon gewesen ist. Und da muss Ocon ein bisschen gegenarbeiten. Und da bin ich jetzt auf die nächsten Wochenenden auch gespannt bei Haas, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich finde das toll. Ich finde das toll, dass Haas es geschafft hat, ein Auto hinzustellen, was auch bei solchen Rennen dann brillieren kann. Und das macht uns doch allen Spaß. Das macht uns allen Spaß. Das macht dem Team Spaß. Und deswegen gönne ich denen auch dieses Ergebnis für dieses Wochenende sehr.
Ja, definitiv. Also wirklich Hut ab vor Haas. Tolle Leistung und verdient eben sauber da den 8. Rang abgenommen in der Konstrukteurs-WM. Wir kommen nun zum letzten Gewinner für uns in Mexiko und das sind wir, die Fans der Formel 1. Denn nach einer sehr, sehr langen McLaren-Dominanz haben wir, auch wenn natürlich gestern Lando Norris sehr dominant dieses Rennen gewonnen hat, haben wir aber eins, wir haben wieder ja, Diversität unter den Siegern, Diversität auf dem Podium. Ferrari ist nun mal jetzt wieder aktuell da. Mercedes hatte eine gute Phase. Max Verstappen ist mit Red Bull wieder ein bisschen näher dran oder ein gutes Stück näher dran, sage ich mal. Hat ja auch noch WM-Chancen. Hat auch so ein bisschen, wie ich finde, diesen WM-Kampf, auch wenn er natürlich weit weg ist, hat dem WM-Kampf aber auch noch mal eine Würze gegeben. Und die ganz große Hoffnung ist ja jetzt, und jetzt haben wir es ja wirklich eng beieinander, wir haben Piastri, Norris mit einem Punkt getrennt. Die große Hoffnung ist ja, dass jetzt auch, wo die Konstrukteurs-WM unter Dach und Fach ist, diese Papaya-Rules endlich fallen. Und dann ist eigentlich alles auf unserem Tableau, Kevin, für einen spektakulären WM-Kampf am Ende. Für ein spektakuläres Ende. Wir haben, und das möchte ich auch nochmal betonen, wir haben immer noch zusätzlich zu diesem WM-Kampf das Duell um Platz 2 in der Konstrukteurs-WM, was nur ein Punkt beträgt. Wir haben auch noch Red Bull mit 10 Punkten Abstand auf Ferrari in Schlagdistanz. Wir haben in der WM drei, die theoretisch Weltmeister werden können. Es ist noch ein bisschen was geboten und ich habe die Hoffnung und ich will mir die auch jetzt aktuell nicht nehmen lassen, weil ich echt da Bock drauf habe auf ein spannendes WM-Ende, dass wir doch noch mal ein bisschen Feuer bekommen und vielleicht auch die Entschädigung für eine Saison, die wir uns ja sicher doch, auch wenn ich jetzt an unsere Saisonvorschau denke, ein bisschen anders vorgestellt haben. Die Hoffnung war ja, dass dieses letzte Jahr des Reglements noch mal einen richtig extremen WM-Kampf verursacht mit vielen verschiedenen Siegern. Das ist jetzt nicht so eingetreten, aber es könnte zumindest noch ein spannendes Saisonende kommen. Was sind da so deine Hoffnungen und dein Bauchgefühl? Wir reden ja immer sehr gerne von unserem Bauchgefühl. Wir haben ja auch beide Bauch.
nicht so wenig. Du bist ein bisschen weniger als ich mittlerweile.
Also ja, es kommt auch wieder.
Na, Dennis hat eine krasse Body Transformation gemacht. Also großen Respekt an dich dafür. Ich hab ja bewusst das auch auf die Gewinnerliste gesetzt, weil das ist das Beste, was uns jetzt passieren kann. Es war eine Saison, die Ich weiß nicht, wie wir die Saison 2025 bewerten würden, wenn es nicht noch diesen Twist jetzt am Ende gäbe, mit einem potenziellen WM3-Kampf, mit diesem Kampf um Platz 2 in der Konstrukteurs-WM, was aber auch bedeutet, dass diese Teams immer auch in der Lage sind, in besonderen Momenten plötzlich auch zu gewinnen. Ne? Sei es Mercedes, gut, ich habe jetzt gesagt, Ferrari gewinnt nicht, also gewinnt auch Ferrari noch in diesem Jahr, das wissen wir ja, das ist ja hinlänglich bekannt, dass wenn wir was sagen, kommt eigentlich das Gegenteil. Aber das Gesamtkonstrukt Formel 1, das sportliche Gesamtkonstrukt, bedingt natürlich auch dadurch, dass dieses Reglement in diesem Jahr endet, dass die Autos so nah beieinander sind und dass es jetzt wirklich auf Nuancen ankommt. Also Stefan Ehlen hat das so schön gesagt in unseren Livestreams am Wochenende auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Es ist nicht mal mehr Tagesform, es ist Sessionform. Also du hast von Session zu Session zu Session zu Session die Möglichkeit, dass sich irgendwas verschiebt. Und das macht es doch interessant, das macht es spannend. Ist natürlich auch cool dann in dem Zusammenhang, dass wir noch zwei Sprintrennen haben und das bringt dann so eine Würze, das bringt so eine Aufregung und das merke ich ja auch, das merken wir beide ja auch, wenn wir in unseren Gruppen unterwegs sind, im Discord-Channel, auf Telegram Starting Grid Fans, bei Facebook Starting Grid F1 Fans, da gibt es übrigens auch einen neuen Mitglieder-Chat, das hat Facebook irgendwie umgestellt, so ein Community-Chat gibt es da jetzt, ihr schaut mal in die Gruppe rein und dann oben anfixiert, da könnt ihr dann gerne in den Chat dazukommen und auch da mit allen Fans diskutieren. Die Leute wollen das. Ja, die Leute wollen diese Aufregung auch haben. Es geht ja hoch her auch, teilweise rabiat, aber immer anständig. Ja, und ich glaube, das ist dann auch das, was es ausmacht, diese Emotionalität. Und das wollen wir doch jetzt auch. Also nicht, dass es ausartet wie 2021. Ich finde, das muss es jetzt nicht sein. Aber wenn man das mal so ein bisschen durchrechnet, geht da ja noch was. Das kann noch enger werden in Richtung Abu Dhabi. Und das geht jetzt hin und her und dass auch wir hier sitzen in den Vorschauen und sagen, ja, also ich glaube, das und das ist die Reihenfolge, das und das ist die Reihenfolge und dann kommt es ganz anders. Aber das, so ist es doch geil. Stell dir mal vor, wir würden jetzt immer alles tippen und es wäre alles richtig. Auch wenn wir konservativ tippen würden. Das wäre langweilig. Dann wird irgendwas schieflaufen. Und deswegen umso besser, ne, wenn wir sagen, sauber reißt nichts an dem Wochenende. Tja, plötzlich ist Nico Hülkenberg best of the rest. Wenn wir sagen, Ferrari kommt nicht aufs Podium, zack, steht da Charles Leclerc auf dem Podium. Also das sind doch so Sachen, die machen es dann auch aus und ich freue mich deswegen auch auf den Schluss der Saison und bin wirklich sehr gespannt, diese ganzen Themen, wenn wir sie dann auflösen werden am Ende des Jahres, wie dann auch die Entwicklung der Gesamtsaison war, wie wir die auch bewerten werden, wie wir die vielleicht auch isoliert betrachten müssen von WM-Kampf und all dem, was so war, qualitativ über die Jahre verteilt. Wo steht dann 2025? Und das wird was sein, das werden wir in ein paar Monaten tun, wenn wir hier unsere Saisonanalyse machen. Und ja, aber einstweilen, glaube ich, sind wir nach dem großen Preis von Mexiko mit den anstehenden Wochenenden, die noch sind, in Brasilien, in Katar, Brasilien, Las Vegas, Katar und Abu Dhabi, glaube ich, schon Hashtag blessed, ja, für die nächsten Wochen. Und der nächste Hashtag ein Tripleheader. Ja, also wie geil ist das? Also dann geht es direkt jetzt hoch her. Brasilien, Las Vegas, Katar, da geht es dann ab. Ja, da tanzt der Bär auf dem Tisch und da bin ich sehr gespannt darauf, wer da nochmal ein bisschen was zeigen kann. Und ob wir noch unser besonderes Podium bekommen, unser Chaosrennen, das Rennen, was wir uns so wünschen. Ich meine, es wäre ja fast eine Bold Prediction von mir noch aufgegangen, dass Olli Berman dieses Jahr aufs Podium fährt. Ne? Wer hätte das gedacht, dass das wirklich passiert? Ich weiß nicht. Das war schon so ein kurzer Moment, wo ich dachte, so auch cool. Ne? Wenn das jetzt auch noch klappen würde, also unabhängig davon, ob ich jetzt recht habe oder nicht, aber dass noch solche Sachen passieren können, ist doch wunderbar. Das macht die Formel 1 doch aus.
Ja, absolut. Also das, was uns jetzt noch bevorsteht, es bietet viel. Du hast gerade die Rennstrecken gesagt. Das sind auch noch mal mit Brasilien eine Traditionsstrecke, die sehr bekannt dafür ist, dass alles dort durcheinander sein kann. Das Wetterregen, wir erinnern uns letztes Jahr, als plötzlich die Alpines auf Platz 2 und 3 auf dem Podium standen und dann auch nochmal die Konstrukteurs-WM komplett durchgewirbelt haben. Also sowas ist mit einem Rennen möglich. Wir haben mit Las Vegas natürlich nochmal Glanz und Glamour. Ja, Katar, da bin ich auch sehr gespannt. Ist ja so eine Strecke, die ja oft auch so ein bisschen als Retortenstrecke verschrien ist. Eine eigentliche Motorradstrecke. Und dann natürlich das Finale in Abu Dhabi, wo letztes Jahr ja Apex GP gewinnen konnte. Wir erinnern uns alle, als Brad Pitt ganz oben auf dem Podium war. Jetzt, ja, würde ich sagen, Kevin, mir ist noch ein Thema gerade eingefallen, aber ich glaube, das werden wir in der Vorschau vielleicht auf Brasilien eher besprechen, denn ein Thema ist ja noch so ein bisschen rumkursiert, dieses Budget-Cap-Thema, aber ich glaube, da werden wir nächste Woche wahrscheinlich wesentlich mehr Infos zu haben. Genau, deswegen,
da sollten wir auch aufpassen, nicht zu sehr zu spekulieren. Es geistern ja einige Teamnamen auch neben, also Aston Martin ist ja also noch nicht bekannt, aber es ist durchgesickert, da geistert noch ein bisschen was. Da sollten wir uns nicht beteiligen, weil da landest du am Ende nur in Teufelsküche. Lass uns da noch eine Woche warten. Ich glaube, da wissen wir dann schon ein bisschen mehr.
Okay, dann machen wir das und schließen.
Ja. 15. November. F1 Ausstellung. Das Starting Grid Community Treffen in Oberhausen.
Oberhausen?
Oberhausen.
Wie hat Bela B. einst gesungen? Wir sind in Oberhausen und mir geht es gut.
Ja, in Oberhausen liebt man den DJ und die Formel 1 im OBEX. Also 15.11., 10 Uhr ist Antreten. Ja, da werden wir uns treffen vor dem OBEX. Hoffentlich regnet es nicht. Jetzt gerade ist es ja wirklich useligstes Herbstwetter. Aber um 11 Uhr, also so, besorgt euch Karten für den 11 Uhr Slot, wenn möglich. Dann gehen wir da zusammen rein um 11 Uhr, gehen zusammen durch die Formel-1-Ausstellung und danach suchen wir uns noch was Nettes, wo wir uns hinsetzen können, ein bisschen was essen können. Das heißt, wenn ihr irgendwie später da seid, ein paar Stunden sind wir dann auf jeden Fall noch in Oberhausen, geben das dann noch rum und dann treffen wir uns, essen was Schönes, haben einen schönen Tag zusammen und können uns alle mal ein bisschen kennenlernen. Vielleicht gibt es ja da in der Nähe irgendwas, da muss man da nicht noch irgendwie groß rumfahren, damit ihr auch Bescheid wisst, wo ihr dann hinkommen könnt. Das werden wir noch uns überlegen und dann, wenn wir Richtung dieses Community-Treffens gehen, uns dann auch nochmal hier im Podcast melden, wo wir uns dann treffen, wo ihr dazukommen könnt. Und da freuen wir uns dann schon drauf. Also 15. November, F1 Exhibition, ja, die F1-Ausstellung in Oberhausen. Kommt vorbei.
Und jeder, der dort mit uns den Tag verbringt, wird auch ein Gewinner sein. Und damit machen wir jetzt den Deckel zu unter den Gewinnern dieses Grand Prix. Und nach einer kurzen Pause sind wir dann wieder da und sprechen über die Verlierer von Mexiko. Bis dahin, bleibt bitte dran bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Die Formel 1 Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.